Ja, wie wir das am Sonntag angekündigt haben, beenden wir heute Abend unsere Serie. Wir sind jetzt seit über einem Jahr in den Geistesgaben unterwegs. Und wahrscheinlich war so zwischendurch fast jeder mal aus der Gemeinde auch abends hier gewesen, donnerstagsabends. Deswegen hat eigentlich keiner mehr eine Entschuldigung zu sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und deswegen halte ich mich davon fern und bleibe weiter skeptisch. Und ich gebe euch einen kurzen Abriss von dem, was wir heute Abend noch machen werden. Wir werden nochmal wiederholen die wichtigsten Themen, die wir durchgegangen sind, so die grundlegenden Sachen. Dann werden wir uns heute Abend auf zwei Geistesgaben noch konzentrieren, zwei ganz heikle Themen, und zwar einmal die Gabe der Zungen oder der Sprachenrede und die Auslegung. Dann werden wir uns zwei verschiedene Kontexte angucken, wo Sprachenrede ausgeübt wird, nämlich einmal in einer Versammlung von Gläubigen, also in einer öffentlichen Versammlung, und dann im privaten Gebet. Und dann fassen wir noch zusammen und ja, machen weiter Lobpreis. Jesus, ich danke dir für dein Wort und für heute Abend, Herr. Und Herr, ich bete, dass deine Geistesgaben, dass deine Geschenke an uns, die Gnadengaben, Herr, dass sie auch heute Abend einfach ausgelebt werden, Herr. Und dass du ja Dinge durch mich redest, die nicht einfach nur natürlicherweise von mir kommen, Herr. Dass das wirklich Worte sind von dir. Und ja, dass du mich gebrauchst für deine Herrlichkeit und das Worship-Team und uns gegenseitig, Herr, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und Gemeinschaft haben. Und ich bitte dich wirklich, dass du heute Abend einfach diesen Abend nochmal gebrauchst, um dieses Thema deiner Geistesgaben, deiner Geschenke, geistlichen Geschenke, die du uns gegeben hast, dass wir das ernst nehmen und wirklich danach fragen und ja, sie einfach aus deiner liebenden Hand nehmen. Nicht mit Skepsis, sondern mit voller Vertrauen, dass du als unser guter, liebender Vater uns nichts Schlechtes gegeben hast und uns niemals irgendwie das geben würdest, wovor wir Angst haben müssen oder was irgendwie Schaden anrichtet, Herr. Wir wollen jetzt einfach ganz neu unsere Herzen da öffnen und dir vertrauen und uns dir hingeben. Amen. Wiederholung. Ich will noch mal kurz einen Satz sagen zu ein paar Definitionen. Erstmal definieren wir einfach heute Abend noch mal den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur irgendeine Kraft, irgendwas Mystisches, was wir anzapfen können, sondern er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Kind, hat jeder schon mal gehört. Das heißt also, dass nicht wir irgendeine Kraft nutzen, um unsere Ziele zu erfüllen, sondern dass er uns gebraucht, um seine Ziele zu erfüllen. Also ganz wichtig, nicht wir gebrauchen ihn, um unsere Ziele zu erfüllen, sondern er gebraucht uns als eine Person, um seine Ziele zu erfüllen. Dann haben wir uns mit der Taufe mit dem Heiligen Geist beschäftigt, haben uns drei Erscheinungsformen angeguckt. Ich frage jetzt nochmal wieder, was ist das erste griechische Wort für die erste Erscheinungsform des Heiligen Geistes? Streber vor. Das erste griechische Wort, was wir durchgenommen haben. Okay. Sex. Para. Para, das griechische Wort, was verwendet wird für die erste Erscheinungsform des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist geht oder ist mit allen Menschen zu einer gewissen Zeit, geht quasi parallel, also neben ihnen her und sagt immer wieder in gewissen Momenten, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus. Jeder Mensch wird von dem Heiligen Geist überführt und er zeigt dabei auf Jesus, auf nichts anderes. Der Heilige Geist ist einfach nur so, kehr dich um zu Jesus. Das ist das Fundament von allem. Vorher gibt es keine weitere Offenbarung, einfach nur, du brauchst Jesus. Und das sagt er jedem Menschen. Jeder Mensch, vorher stirbt, hat dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist durch was auch immer, durch Leute, durch irgendwelche Worte, durch irgendwelche Erlebnisse den Menschen klar macht, es gibt nur einen Weg zum Vater, und das ist Jesus. Dann die zweite ist das griechische Wort en, en. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus in die Hand gibt, kommt der Heilige Geist in uns und du hast auf einmal diese neue Wiedergeburt in dir drin. Das heißt also, jetzt ist er nicht nur neben dir, sondern er redet in dir. Er wirkt in dir ein Verlangen, dass du wachsen willst im Glauben. Er gibt dir einen Hunger für Gottes Wort. Du guckst vielleicht auf einmal Fernsehen mit ganz anderen Augen und Dinge fangen an, dich zu stören in dieser Welt, die dich vorher nicht gestört haben. Und das ist einfach diese Betrübung in dir drin, dass du merkst, da ist was in mir drin, was mich zum Guten hinzieht und mich abstößt von der Sünde. Und dann gibt es die dritte, das ist die Form Epi, also es ist das griechische Wort Epi, was sozusagen Aufkommen bedeutet. Der Heilige Geist befähigt uns zu gewissen Momenten dazu, gewisse Dinge zu tun. Und das ist der Kontext der Geistesgaben. Das heißt also, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir sind als Christen, wo der Heilige Geist uns besondere Befähigungen geben will, zu dienen, zu lehren, ein Wort der Weisheit zu sagen, Dinge, die wir von uns aus nicht tun können, wo er auf uns kommt, wo ein Überfließen stattfindet, wo seine Kraft von Leuten ausgeht, ohne dass das irgendwie in den Leuten selbst liegt. Lass uns nochmal kurz die Geistesgabe definieren und dann steigen wir ein. Bitte lest jetzt mal nicht mit mir mit, weil wir haben diese Verse schon ganz oft gelesen und ich habe sie jetzt mal in einer anderen Übersetzung mitgenommen. Und zwar ist das die neue Genfer Übersetzung, weil das einfach das nochmal ein bisschen anders sagt. Und hört einfach mal ganz genau zu, wie ich das vorlese. 1. Korinther 12. Da schreibt Paulus, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin, niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, es wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes aber auf andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Wort der Weisheit. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben, Gabe des Glaubens. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht, Gabe der Geisterunterscheidung. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, da sind wir heute Abend, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ich fand die Übersetzung ganz cool, weil es sich nochmal ein bisschen anders anhört und nur das sehr deutlich geschrieben ist. Geistesgaben sind also göttliche Befähigungen zum Dienst, die der Heilige Geist allen Gläubigen in bestimmtem Maß verleiht. Sie stehen vollständig unter seiner Herrschaft und müssen zur Auferbauung der Gemeinde und zur Verherrlichung Christi eingesetzt werden. Und eine Sache, die mir so nochmal deutlich geworden ist diese Woche, ist, dass das christliche Leben wirklich ein übernatürliches Leben ist. Und dass es auch mit übernatürlichen Dingen vor sich geht. Und ich frage mich manchmal, warum wir uns überhaupt wundern in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir gar nicht mehr so viele Dinge sehen. Weil ich glaube einfach, dass wir als Christen in der westlich zivilisierten Welt einfach dieses übernatürliche Leben aus Glauben und in der Kraft des Heiligen Geistes ersetzt haben, mit was Fleischlichem, mit Manpower, mit Finanzen. Und wir versuchen, Gottes Reich zu bauen mit Mitteln, ja, die wir Menschen für sehr, sehr wichtig halten, nämlich zum Beispiel Geld oder Manpower oder Einfluss oder Macht oder was auch immer. Und ich glaube einfach, dass wir unsere Herzen überprüfen müssen. Herr, bin ich wirklich bereit für dieses Leben im Übernatürlichen? Bin ich bereit für meine Sachen, die ich denke, die so wichtig sind, darauf zu verzichten und mich ganz neu darauf einzustellen, was du vielleicht tun wirst durch deinen Geist? Das ist ganz wichtig, wenn wir uns heute Abend nochmal mit dem Thema beschäftigen. Kommen wir zur Sprachenrede und der Auslegung von Sprachenreden. Ganz oft wird ja auch das Wort Zungenrede verwendet. Im Prinzip meint das genau das Gleiche. Und ich fände es ganz cool, wenn wir uns mal kurz die biblische Definition von der Zunge angucken. Schlagt mal mit mir auf in eurer Bibel Jakobus 3, ab Vers 5. Wenn ihr eine Bibel braucht, da hinten stehen Bibeln. Wir finden es immer ganz cool, wenn man mitliest, weil dann könnt ihr auch gucken, ob das alles stimmt, was ich sage und ich nicht irgendeinen Unsinn erzähle. Das muss ich selber finden. Jakobus 3, ab Vers 5. Lass uns angucken, was die Bibel zur Zunge sagt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes doch gemacht sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Die Bibel hat also eine ziemlich krasse Vorstellung von der Zunge. Und letztendlich, natürlich ist es nicht dieses Stück Fleisch, was da in deinem Mund rumflattert irgendwie, was jetzt böse ist und so weiter. Letztendlich ist es das Instrument, was ausspricht, was in deinem bösen Herzen vor sich geht. Und ich habe das heute noch gehabt. Ich bin auf dem Weg hier hingefahren und habe gebetet, oh Herr, bring einen tollen Abend und lass uns einfach eine tolle Worship Night haben und dein Wort einfach hören. Und in dem Moment läuft einer mir fast genau vors Auto und ich brülle, oh du Idiot, pass doch auf. Und so, genau, ich sage, perfekt, genau das Beispiel. Ja, mit ihr loben wir Gott. Und im nächsten Moment verfluchen wir Menschen, die im Gottesbild geschaffen sind. Wir sind mit dem Ding gefangen und das Ding richtet viel Schaden an. Wer dann noch skeptisch ist, braucht nur daran zu denken, was ein gewisser Herr Adolf Hitler getan hat mit seiner Zunge. Er hat mit seiner Zunge die ganze Welt in Brand gesteckt. Und viele, viele Millionen Menschen sind umgekommen. Und alles fing an durch einen Typ, der ein Buch geschrieben hat und der sich irgendwann auf öffentliche Plätze gestellt hat und mit dem Ding die ganze Welt in Brand gesteckt hat. Und viele, viele, ein ganzes Volk hat er mit reingezogen und auch noch andere. Und deswegen, denke ich, sind wir uns da alle einig, dass die Zunge oft ein ganz böses Werkzeug ist. Und wir haben gelesen, dass niemand die Zunge zähmen kann. Du kannst jedes Tier zähmen und kannst es dir zumindest untertan machen, kannst es kontrollieren, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Aber Gott kann die Zunge zähmen. Und da steigen wir ein mit dieser Gabe. Es ist einfach so cool zu sehen, dass Gott dieses Glied unseres Körpers nehmen kann und zu etwas Gutem gebrauchen kann. Und dass es da anscheinend sogar eine gewisse mysteriöse Gabe gibt, wo Gott diese Zunge gebraucht, um sogar über unseren Intellekt hinaus ihn zu preisen und zu verherrlichen. Und damit steigen wir ein mit der Zungenrede. Paulus hat das ziemlich wichtig gefunden, da ausführlich darüber zu schreiben. Und im Prinzip ist es ein ganzes Kapitel, was er dazu schreibt. Deswegen schlagt mal mit mir auf 1. Korinther 14. In 1. Korinther 14 ist eigentlich fast ein komplettes Kapitel oder die Hälfte des kompletten Kapitels beschäftigt sich mit dieser Thematik. Und deswegen brauchen wir eigentlich nur nachlesen und alle Fragen sind geklärt. Weil ich finde das eigentlich sehr deutlich, wie er das alles schreibt. Lasst uns lesen in Kapitel 14 die ersten 4 Verse. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. 3 Sachen lernen wir hier über die Zungenrede. Erstens. Sie ist vom Menschen zu Gott hin. Wenn die Gabe der Zungenrede du bekommst, es ist immer, und das lernen wir hier ganz klar, etwas von Menschen zu Gott. In Vers 2 steht, er redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist, hat es in einer Übersetzung. Das heißt also, erstens ist es von Menschen zu Gott. Zweitens, man weiß nicht, was man sagt. Also es ist schon irgendwie ziemlich merkwürdig. Erstmal hört sich so an, du fängst an, etwas zu reden, was du selber nicht verstehst. Ja? Also es ist zu Gott hin und du verstehst nicht, was du da sagst. Und zweitens ist es für dich zur Erbauung, zum Lobpreis Gottes, aber andere können damit erstmal nichts anfangen. Kann man sich ja gut vorstellen, wenn einer anfängt, irgendwas zu sagen, was kein Mensch versteht um ihn herum, dann ist man dadurch auch nicht unbedingt erbaut, sondern größtenteils verwirrt und ja, keine Ahnung. Das heißt, man hat da generell erstmal ein Problem mit. Und Paulus fasst dieses Problem auch im Prinzip auf. Jetzt haben wir gerade die Zungenrede definiert. Die Auslegung der Zungenrede können wir auch noch schnell definieren. Die Auslegung wäre dann quasi die Übersetzung dafür. Dass der Heilige Geist dem einen diese Gabe gibt, das zu sagen, und ein anderer kann das verstehen und kann es auslegen. Aber ganz wichtig ist, dass wir verstehen, eine Auslegung einer Zungenrede kann niemals ein Wort sein wie: der Herr spricht zu euch, seid guten Mutes und macht das und das und das, weil das wäre von Gott zu Mensch. Das heißt, eine Auslegung einer Sprachenrede kann nur aus der Perspektive sein, dass der Mensch Gott verherrlicht und preist, haben wir gerade gelernt. Und jetzt gucken wir uns zwei Erscheinungsformen an, wo die Zungenrede angewandt wird. Und zwar macht Paulus jetzt hier weiter. Er redet jetzt im Kontext einer Versammlung, so wie heute Abend. Stell dir vor, wir sind hier heute Abend und einer fängt jetzt an, in Sprachen zu beten. Und jetzt erklärt er, warum es da erstmal generell ein Problem gibt und zweitens, was die Lösung für dieses Problem ist. Lest weiter mit mir in Vers 6. Vers 5 machen wir gleich noch. In Vers 6 lesen wir weiter. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagen oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende wird für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also Paulus verdeutlicht hier einfach nochmal das Problem. Wenn man in einer Versammlung von Leuten ist und einer fängt an, in Sprachen zu beten, dann ist das erstmal nur für den und alle anderen sind bestenfalls verwirrt, weil man es nicht versteht. Und es dient einfach nicht zur Erbauung, wenn das einfach nur so im Raum stehen bleibt. Und deswegen bringt er hier gerade in Vers 13 bis 17 eigentlich die Lösung, was man dann machen muss. Ab Vers 13 sagt er: Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Also ist eigentlich ziemlich logisch, oder? Er sagt also ganz klar, im Kontext der Versammlung, wenn wir hier zusammen sind, Sprachenrede nur mit Auslegung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon von vielen Gemeinden gehört und es teilweise schon erlebt, dass es genau anders ausgelebt wird. Dass im Prinzip jeder wild durcheinander in Sprachen betet und keiner sieht die Notwendigkeit, das auszulegen. Ich will das gar nicht werten, ich will einfach nur das vergleichen mit dem, was Paulus hier schreibt. Und ich finde es ja eigentlich ziemlich eindeutig, was er hier schreibt, dass wenn es im Kontext einer Versammlung von Leuten ist, so wie hier heute Abend, Zungenrede, Sprachenrede, nur mit Auslegung. Wie sieht das Ganze aus? Wie läuft denn das dann ab, wenn jetzt hier einer anfangen würde, in Sprachen zu reden? Und man würde es so machen, wie es die Bibel lehrt. Da geht es weiter in Vers 26. Lest mit mir in Kapitel 14, Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein. Und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Ziemlich eindeutig. Oder hat irgendjemand Fragen dazu? Ist das irgendwie unklar, was er hier sagt? Er sagt einfach ganz klar, wenn Sprachenrede, dann zwei, höchstens drei, maximal, und immer mit Auslegung. Und wenn keine Auslegung erfolgt, hört auf, bringt nichts. Weil, ganz klar, wir sind jetzt hier vielleicht 30, 40 Leute in dem Raum. Wenn davon nur einer erbaut wird und man könnte in der Zeit auch was anderes machen, wo alle erbaut werden, dann macht das wenig Sinn. Und genau das schreibt er ja auch. Wenn ihr nochmal guckt, zurück in Vers 18, das habe ich leider übersprungen. Ab Vers 18, da sagt Paulus, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also ein bisschen angeben tut er hier schon. Und dann in Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Ich habe eben gesagt, wir unterscheiden zwischen 2 Formen. Und zwar einmal in der Versammlung, so wie hier, und dann im privaten Gebet. Und das ist eigentlich sehr schön hier in den Versen. Paulus sagt auf der einen Seite, ich spreche mehr in Sprachen als ihr alle. Und trotzdem will ich unter euch in der Gemeinde lieber 5 Worte im Verstand reden als 10.000 in der Sprache. Und damit sagt er eigentlich ganz klar, die Sprachenrede sollte nicht einen so hohen Wert haben, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, um anzubeten und einfach Gemeinschaft zu haben. Und trotzdem hat sie einen hohen Wert für mein persönliches Leben. Ich bete nämlich mehr als ihr alle zusammen. Also einiges ist in den Versen sehr schön beschrieben, wie Paulus da unterscheidet. Und man hört immer wieder von Events, wo das alles ausufert in irgendwelchen wilden Sachen. Aber wenn Paulus hier ganz klar sagt, 2, höchstens 3, alle nacheinander und mit Auslegung, dann finde ich das biblisch sehr eindeutig, wie die Anwendung in zum Beispiel sonntagsmorgens hier passieren wird. Und vielleicht versteht ihr dann auch, wir als Calvary Chapel, wir leugnen auf keinen Fall die Gabe der Zungenrede. Also für uns ist das alles heute noch gültig. Ich sehe keinerlei Hinweise in der Bibel, die für mich eindeutig sind, dass das nicht mehr gibt. Nur vielleicht versteht ihr, warum wir hier nicht sonntags morgens alle wild in Sprachen beten. Weil ich finde es eigentlich sehr, sehr eindeutig, wie Paulus das sagt. Wenn das passiert, dann ist höchstens Verwirrung da. Einzelne Leute werden dadurch gesegnet, weil sie die Gabe ausüben, aber alle anderen sind ein bisschen verwirrt und es ufert aus. Und man kann die Zeit auch sinnvoller nutzen. Indem man zum Beispiel einfach Lobpreislieder singt, wo man den Text verstehen kann. Indem man einfach das Wort in deutscher oder englischer Sprache verkündet und die Leute hören das und verstehen das und werden erbaut. Die ganze Gemeinde wird erbaut. Ich finde es ziemlich eindeutig im Kontext von der Versammlung. Und ich finde auch ziemlich eindeutig, dass er hier sagt, okay, wenn es vorkommt und ihr wollt es machen, dann macht es so und so. Und ich bin dankbar, dass er diese Anleitung gibt. Und ich selber wünsche mir, dass wir das wirklich anwenden auf unsere Gemeinde auch. Jetzt könnte man natürlich irgendwie denken, hört sich jetzt alles ziemlich negativ an. Verwirrung, Leute sind irgendwie, wissen nicht genau, was da geht. Und man sollte, wenn, dann nur 2 oder 3 und vorsichtig und aber bloß mit Auslegung. Aber ich will euch sagen, das liegt nicht daran, weil Gott irgendwie Angst hat vor Sprachen und Angst hat, dass irgendwas passiert. Es ist nicht so, dass er, wenn jetzt Sprachenrede ausgelebt wird, dass er irgendwo sitzt und sagt, da hat einer in Sprachen gesprochen, da müssen aber sofort auslegen und wie furchtbar und was auch immer. Er ist ziemlich entspannt, weil er versteht es ja. Er hat ja kein Problem. Aber Paulus schreibt das hier einfach der Zweckmäßigkeit halber. Wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr schon zusammenkommt, dann macht es auf die Art und Weise, dass alle erbaut werden. Und das kann nun mal nur passieren, wenn es auch übersetzt wird, dass es jeder versteht. Trotzdem glaube ich, dass die Gabe der Zungenrede eine ganz, ganz wertvolle Gabe ist. Und ich glaube, dass sie eigentlich hauptsächlich für den privaten Kontext gemeint ist. Und deswegen will ich uns jetzt einfach ermutigen. Lass uns nochmal eben einfach nochmal die Zungenrede im privaten Gebet uns angucken und was das für uns heißt. Ich definiere erstmal privates Gebet, weil man könnte jetzt schnell meinen, sagen, ja, das bedeutet, wenn ich ganz alleine in meinem Raum bin. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass auch ein Gebetstreffen das sein kann. Mit ein paar Leuten, man sitzt zusammen und man hat einfach die Freiheit zu sagen, hey, wer will, kann in Sprachen beten und wir machen das für uns, unter uns und ihr kennt ja sicher alle Nelly, die Frau, oder ihr kennt sie nicht alle, mit Sicherheit nicht, aber viele von euch kennen Nelly. Immer wenn man mit ihr zusammen betet, betet sie nebenbei in Sprachen, aber sie macht das für sich und es ist auch okay und es stört auch nicht und keiner ist irgendwie, was geht denn hier ab und so weiter, ist völlig in Ordnung. Also es ist auch ein privater Kontext. Ja, ein Gebetstreffen oder wenn man im Hauskreis zusammen einfach sich da einig ist. Es geht einfach darum, dass alle erbaut werden und dass es nicht dazu führt, dass jemand irgendwie dadurch irgendwie abgehalten wird oder so. Und ich glaube und ich selber für mich wünsche mir, dass ich diese Gabe bekomme, weil ich glaube, dass sie das private Gebet und die private Andacht total revolutioniert. Weil was passiert? Letztendlich greift Gott da ein, wo mir die Worte ausgehen. Wie oft geht es mir so, dass ich da sitze und will beten, will irgendwie ihn anbeten, mir fehlen die Worte, ich bin leer, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und wie cool wäre das, das zu erleben, wenn Gott das auf einmal nimmt und Worte durch mich spricht, die ihn preisen, die mich erbauen und die das total revolutionieren. Das heißt also, ich glaube, diese Gabe, die ist total wichtig und wertvoll für unser privates Gebetsleben. Und jeder von uns kann danach bitten und fragen. Und ich glaube, dass Gott das auch vielen geben will. Ich persönlich habe sie noch nicht. Ich bete dafür schon seit langem. Ich kenne Leute, die sie haben. Und es ist einfach, glaube ich, gerade im privaten Kontext eine unglaublich wichtige Gabe. Und Paulus sagt auch ganz klar, in Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Das heißt, er hat richtig Spaß daran, sagt aber ganz klar, aber in der Gemeinde rede ich lieber 5 Worte im Verstand. Ganz klar. Und auch in Vers 5 können wir das nochmal nachlesen. Da steht ja, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Doch noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Das heißt also, er wünscht sich das für uns alle. Und ich wünsche mir das jetzt einfach auch mal für uns alle. Und ich hoffe, dass wir das heute Abend einfach nehmen und da mehr Vertrauen wieder und sagen, okay Gott, ich habe jetzt ein bisschen mehr vielleicht verstanden, was das bedeutet und wofür es eigentlich angewendet ist. Und ich will es nochmal betonen, ich weiß, dass das in vielen Kreisen anders irgendwie gesehen wird, aber die Sprachenrede ist kein Zeichen dafür, dass du geistlicher bist als andere. Und es ist auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, ein Indiz dafür, dass eine Gemeinde gesegnet ist und dass der Heilige Geist wirkt, wenn alle wild durcheinander in Sprachen beten. Leider gibt es das, aber das ist, finde ich, nach der Definition hier gar nicht so. Ich finde es total interessant, dass Paulus im 12. Kapitel, in Vers 28, so eine kleine Reihenfolge eigentlich nennt, von dem, was wirklich wichtig ist oder von der Wichtigkeit her in der Gemeinde jetzt, so was die Gemeinde angeht. Da sagt er in Kapitel 12, Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung und zu allerletzt verschiedene Sprachen. Das heißt also, dass im Gemeindekontext, wenn wir zusammen sind, so lese ich es hier raus, ihr könnt mir gerne widersprechen und könnt hinterher diskutieren, aber wenn ich das hier lese, dann sehe ich das im Gemeindeversammlungskontext, wenn wir zusammen sind, als nicht eine sehr, sehr wichtige Gabe an. Trotzdem ist die Freiheit da, es zu machen, aber mit Auslegung. Macht das Sinn? Ja? Cool. Was passiert, wenn jemand anfängt, in Sprachen zu reden und es ist kein Ausleger da? Gehen wir dann in den Innenhof und steinigen die Person, weil er definitiv falsch gesprochen hat? Ich glaube, wir sollten nur dann ausflippen, wenn Gott ausflippt. Und ich glaube, Gott flippt nicht aus, wenn die Sprachenrede ausgelebt wird und ausgeführt wird und keiner legt aus. Es dient der Praxis halber. Das ist einfach unpraktisch, es ist einfach nicht sinnvoll in einer größeren Gruppe von Leuten, dass einer irgendwas macht, was nur denjenigen segnet, der es macht. Was ist sinnvoll, dann wirklich die Gaben, die Gott uns gegeben hat, und da gibt es viele von, Prophetie, Weissagung, Wort der Weisheit, diese ganzen Sachen, die wirklich die ganze Gemeinde erbauen und die alle segnen. Deswegen, Gott flippt da nicht aus, wenn da irgendwie mal sowas passiert. Deswegen müssen wir deswegen auch nicht ausflippen. Weil viele flippen deswegen aus und sagen, ich will mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben, bleib mir weg, oh, ich habe Angst. Das ist komisch, ich habe keine Kontrolle darüber, das geht über meinen Verstand hinaus. Aber Paulus ermutigt uns erstens dazu, das im privaten Kontext wirklich in Anspruch zu nehmen. Und er nennt uns die Regeln, die wir haben sollten, der Praxis halber und der Praktikabilität? Nee, man sagt irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Dass man eben gewisse Regeln da einfach haben sollte. Gut, also haben wir uns angeguckt, die beiden Gaben, einmal die Zungenrede und einmal die Auslegung der Zungenrede. Ich denke, mit Sicherheit haben einige von euch trotzdem noch ein großes Fragezeichen über den Kopf, weil das, glaube ich, einfach in so ein paar Minuten nicht richtig erklärt werden kann. Wir können gerne darüber noch später reden und ein paar Sachen klarstellen. Ich selber bin noch nicht so wahnsinnig sicher in dem Thema. Was ich zum Schluss noch sagen will, das will ich einfach zusammenfassend sagen als Ermutigung, wenn wir jetzt diese Serie durch die Geistesgaben beenden, die in 1. Korinther 12 aufgeführt sind. Wir kennen nun die Geistesgaben, viele von uns, die hier waren, mehrmals. Wir wissen, was sie sind und wir wissen, was sie nicht sind. Das heißt also, wir haben keine Entschuldigung mehr zu sagen, ah, das ganze Thema, ich weiß nicht, so, oh, lass mal lieber. Ja? Und wenn du nicht hier warst, du kannst es gerne alles online anhören, du hast keine Entschuldigung. Internet hat jeder. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir keine Angst mehr davor zu haben und können Gott damit vertrauen. Weil ich finde, wir sind da relativ klar durchgegangen, haben jede einzelne Gabe erklärt und jede einzelne Gabe ist gut und jede einzelne Gabe dient zur Erbauung der Gemeinde. Und wir haben vor allen Dingen auch gelernt, dass sie nicht optional sind, sondern fundamental. Ich bin davon überzeugt, dass die Geistesgaben, die hier aufgeführt sind, fundamental wichtig sind für den Dienst und für die Zusammenkünfte der Gemeinde. Weil alles, was wir außerhalb der Geistesgaben tun, tun wir ja im Prinzip dann durch unsere eigene Fähigkeit. Und unsere eigene Fähigkeit mag vielleicht in unseren Augen ganz, ganz toll sein, aber in Gottes Augen sind nicht so wahnsinnig toll. Und Gott sagt, nimm lieber meine Gaben. Ich habe euch die extra gegeben und ich wusste auch, warum ich euch die gegeben habe, weil ihr kennt euch alle selber. Wenn ich versuche, in meiner eigenen Manpower oder mit meinem eigenen Geld oder was auch immer irgendwas zu tun für Gott, dann bin höchstens ich erbaut dadurch und fühle mich toll und andere denken, Mensch, und die Ehre geht auf Menschen. Die Geistesgaben sind vor allen Dingen auch dazu da, dass sie übernatürlich wirken und jeder sieht, das ist nicht normal, dass der so gebraucht wird von Gott. Ich kenne den vielleicht noch, wie der war vorher und wir geben Gott dann automatisch die Ehre, weil wir merken, das ist offensichtlich das Wirken des Heiligen Geistes und deswegen glaube ich, dass die Geistesgaben fundamental wichtig sind. Ich selber sehe alles in meinem Leben, in der letzten 7 Jahre, seitdem ich Christ bin, alles, was gut ist, könnt ihr euch generell bei mir merken, alles, was Gutes von mir kommt, wo ihr denkt, Mensch, das ist toll beim Hannes, ist Jesus. Alles, wo ihr euch über mich ärgert und ich euch irgendwie wehtue oder irgendwas mache, so, das ist Hannes, das ist der Alte. Ja? Und so will ich mich sehen und deswegen will ich denke so oft, das ist optional, lass mal lieber erstmal schön alles selber versuchen und das gewisse Extra ist dann die Geistesgabe. Aber ich wünsche mir, dass nicht das gewisse Extra die Geistesgabe ist, sondern dass es das Fundament ist für unseren Dienst und unser Miteinander. Und ich ermutige euch trotzdem, auch wenn wir jetzt die Serie beenden, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns das einfach auch nochmal anhören und dass wir es vor allen Dingen anfangen auszuleben. Ich finde, wir sollten danach streben und vom ganzen Herzen bitten. Ich lese kurz was vor, ihr müsst nicht mitlesen. In Lukas 11, Abvers 9, da sagt Jesus, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bittet und wird ihm doch nicht und wird ihm vielleicht einen Stein geben? Die Übersetzung ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss das mal aufschlagen. Ein Fehler hier. Ab Vers 11 lese ich weiter. Jetzt. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm stattdessen eine Schlange? Oder auch, wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und ich glaube, das steht auch im Kontext der Geistesgaben. Was ich mir für heute Abend einfach so sehr wünsche, ist, wir haben hier Abendmahl, dass wenn jetzt gleich Edmund nach vorne kommen mit der Band und wir einfach weiter anbeten. Jeder, der Jesus Christus seinen Herrn nimmt, egal aus welcher Gemeinde, egal wo du herkommst, ob du jemals wiederkommen wirst oder nicht, völlig egal, fühl dich frei, das Abendmahl zu nehmen. Wenn Jesus nicht dein Herr ist und du nicht an ihn glaubst, als dein Erlöser, nimm es nicht, weil du machst dich dadurch im Prinzip zum Heuchler, wenn du es nimmst, weil das, was du mit sagst, ist, ich nehme seinen Körper und ich nehme sein Blut neu für mich in Anspruch als meine einzige Erlösung, meine einzige Hoffnung. Fühlt euch frei, das zu nehmen. Wir haben da so ein kleines Tischchen mit 2 Kerzchen und einem kleinen Kreuz aufgestellt. Mehr haben wir leider hier nicht. Nutzt die Zeit, wenn ihr einfach das so ein bisschen ausdrücken wollt durch eine Handlung, wenn ihr Dinge vors Kreuz legen wollt, Sünde, Probleme, Dinge, die euch einfach beschäftigen, wo ihr wollt, dass, wo ihr es einfach vors Kreuz legen wollt und neu für beten wollt, dass Jesus da reinkommt und euch befreit. Nutzt das, um das einfach auch auszudrücken, um euch da von mir aus hinzusetzen oder hinzuknien. Und dann fände ich es auch wieder cool, dass wir zwischendrin jetzt im Lobpreis so ein bisschen Open Mic haben für jeden von euch, der was auf dem Herzen hat, der vielleicht ein Wort der Ermutigung, der Weissagung oder der Prophetie hat. Es wäre unauthentisch, wenn ich jetzt sagen würde, bitte keine Sprachen reden, weil im Prinzip gibt es dafür ja einen Rahmen. Deswegen will ich auch jeder, wenn hier jemand ist, der diese Gabe hat und sich dazu geleitet fühlt, das zu tun, fühlt euch frei, das zu tun. Es wäre geheuchelt, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Auch wenn viele von uns das vielleicht nicht kennen und so. Wir müssen Wir müssen da einfach offen sein. Und was auch wieder einfach schön wäre, wäre diejenigen von euch, die sich gegenseitig kennen, betet füreinander, wenn ihr Gebet braucht. Seid ein bisschen egoistisch. Wenn neben euch einer sitzt und ihr braucht Gebet und ihr kennt den, stoßt den an und lasst euch für euch beten. Es wird ihn segnen und es wird euch segnen. Ihr müsst nicht denken, oh, ich störe den damit oder ich will ihm nicht damit auf den Keks gehen. Und diejenigen von euch, die überhaupt niemanden kennen, ihr könnt gerne zu mir kommen und für euch beten lassen. Und wir können auch, lasst uns wirklich auch dafür beten, dass Gott uns genau die Gaben gibt, die er für uns bereithält. Und wenn wir Skepsis in unserem Herzen haben, dass wir diese Skepsis abgeben und bekennen. Und lasst uns einfach das so machen, wie wir es gemacht haben. Ich bete noch und die Band kann nach vorne kommen. Jesus, ich bin gespannt, was du vorhast hier mit uns. Und Herr, wir legen sonntags das Fundament in 1. Mose und wir sind jetzt durch deine Gaben des Heiligen Geistes gegangen und wir lernen so viel, Herr, und dein Wort ist so reich. Aber Herr, wir wissen auch, dass dem, der viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt. Und wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben mit den Dingen, die wir wissen, die du uns klar gemacht hast, Herr. Und das wollen wir jetzt tun, Herr. Wir wollen jetzt nicht einfach nur das als Kopfwissen bei uns behalten und das demnächst theologisch irgendwie debattieren mit irgendwelchen Leuten, die das anders sehen. Wir wollen es einfach ausleben, Herr. Wir wollen nicht das herdiskutieren und mit Argumenten andere totschlagen. Wir wollen diese Dinge ausleben, damit es offensichtlich ist, dass du wirkst und dass deine Gaben für heute sind und dass du einfach deine Gemeinde damit segnen willst, Herr. Dass du uns diese Werkzeuge gegeben hast. Deswegen kommen wir vor dich jetzt als Gemeinde, bitten dich, Herr, dass du uns mit jeder geistlichen Gabe segnest, die du für uns bereithältst, Herr, und dass du uns hilfst, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns davor abhalten, das zu tun. Herr, wir bekennen vor dir, dass wir so oft unsere menschlichen Fähigkeiten höher achten als deine Gaben und dass wir sie nur optional sehen und wir bitten dich, dass du uns da vergibst und dass wir da ganz neu drüber nachdenken. Herr, wir geben dir diesen Abend und wir sind offen für dein Wirken und für dein Leiten, Herr. Schaff du diese Freiheit hier und Herr, wir wissen, dass da, wo die Gegenwart des Herrn ist, da ist Freiheit, Herr. Nimm du jede Furcht und jede Zurückhaltung und alles weg, Herr, und lass du uns einfach gegenseitig uns segnen und dein Leib aufbauen, Herr. Wir wünschen uns so sehr deine Gegenwart und dein Wirken. In Jesu Namen. Amen.